Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Kriminell geht es zu in dieser Ausgabe von Breitband. Wir lassen uns die Geschichte des offensichtlich betrügerischen Startups Theranos erzählen, das mit Bluttests viel Geld verdienen wollte und dafür nicht nur vor Gericht, sondern auch im Podcast gelandet ist.
Ja, und spannend auch, was derzeit bei YouTube passiert. Die große Plattform fühlt sich auf einmal ein bisschen mehr verantwortlich für den Algorithmus, mit dem Videos gezeigt werden, und will die Verbreitung von Verschwörungstheorien einschränken.
Daraus ergeben sich natürlich neue Fragen, zum Beispiel die, ob YouTube das ernst meint, ob YouTube damit zugibt, Verantwortung für gesellschaftliche Entwicklung zu haben und ob damit eine Art Paradigmenwechsel für die großen Internetplattformen insgesamt eingeleitet wird.
Gleich dazu mehr. Hierbei erstmal herzlich willkommen zu Breitband mit Vera Linz und Martin Böttcher. Und wie immer gibt es auch Musik, die kostenfrei aus dem Netz heruntergeladen werden kann, wie dieser Song hier von Sami Konzo, Kitchen.
Sami Konzo, Elektroproduzent aus St. Petersburg. Das war der Titeltrack seiner neuen EP Kitchen. Musik, die beim Netlabel Phonocake veröffentlicht wurde.
Breitband Topic.
Facebook, YouTube, Instagram und Co., das sind große Plattformen im Netz, die sich bisher nicht als Medien begreifen wollen, sondern lediglich als Technikunternehmen, die für ihre Inhalte nur bedingt verantwortlich sind.
Aber möglicherweise findet da gerade ein Umdenken statt. YouTube etwa scheint zu begreifen, dass aus großer Verbreitung, aus großer Macht also, auch große Verantwortung erwächst. Eine gängige These ist ja, dass diese Internetriesen zunehmend das gesellschaftliche Zusammenleben mitbestimmen und damit für das Erstarken von politischen Extremen zumindest mitverantwortlich sein können.
YouTube jedenfalls hat gerade seinen Empfehlungsalgorithmus geändert. Vorher wurden Videos von Verschwörungsanhängern überdurchschnittlich oft als Empfehlung angezeigt. Jetzt sollen diese Filme nicht mehr so häufig empfohlen werden. Man könnte also sagen, bei YouTube ist die Erde wieder rund, nicht flach. Die Flat Earthers, die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, sollen nicht mehr bevorzugt bedient werden, bloß weil sie ewig bei YouTube rumhängen.
Ob das mehr ist als bloße Kosmetik, das klären wir gleich. Vorher aber blicken wir hinter die Kulissen von YouTube. Matthias Finger beschreibt, wie das dort mit den Empfehlungen und eventueller Radikalisierung der Nutzer abläuft. Dabei hilft ihm Guillaume Chasselot, der früher selbst für YouTube gearbeitet hat und aufdeckt, wie gefährlich die Videoplattform seiner Ansicht nach für bestimmte Menschen sein kann.
Guillaume Chasselot ist außer sich. Er kann es kaum fassen. Freudig erregt twittert er:
YouTubes Ankündigung ist ein großartiger Sieg, der Tausende retten wird. Das ist der Anfang einer humaneren Technologie.
Ganz schön dramatisch. Was ist los? Als Ex-Mitarbeiter hat Chasselot YouTube lange kritisiert. Damit wir lange auf der Plattform verweilen, empfiehlt der Algorithmus oft fragwürdige Videos über die getürkte Mondlandung.
Columbia, this is Houston, AOS, over.
Oder die Wahrheit zum 11. September. Auf seiner Seite algotransparency.org hat der Franzose die YouTube-Empfehlungen für verschiedene Suchbegriffe analysiert.
Vor 2 Jahren habe ich herausgefunden, dass viele Verschwörungstheorien öfter von Algorithmen empfohlen werden als die Wahrheit.
Twittert Chachelot. Algorithmen verarbeiten Signale, also unser Benutzerverhalten. Wie lange wird ein Video geschaut und wie oft wird es geliked oder kommentiert?
So werden eben Videos, die besonders entweder aggressiv sind oder besonders polarisierend oder auch einfach so Sachen wie Verschwörungstheorien und so, werden eben deutlich mehr Interaktionen produzieren, mehr Signale produzieren und den Algorithmus so vortäuschen oder so vorgaukeln, dass sie eben besonders wichtig sind und werden dann vom Algorithmus deutlich stärker ausgespielt.
Erklärt Social-Media-Experte Felix Beil. Eine ausgewogene Berichterstattung hält Google nicht für wichtig.
Der Algorithmus informiert dich einseitig. Nach 20 Videos, die die Erde als Scheibe bezeichnen, könnte man daran glauben. Der Algorithmus gewinnt immer, weil er dich als Zuschauer fesselt, ganze 20 Videos lang.
Sagt Chachelot. Nicht schlimm, solange daraus keine verkorksten Weltbilder entstehen. Guillaume Chachelot erinnert an einen Mörder aus Seattle, der rechtsextreme Videos konsumierte, auf YouTube.
Also wenn zum Beispiel jemand jeden Tag, keine Ahnung, 2-3 Stunden auf YouTube verbringt, dann hat sein Verhalten eben mehr Auswirkungen auf den Algorithmus und mehr Auswirkungen auf die Empfehlungen für andere Nutzer, als es vielleicht Nutzer haben, die nur ein paar Minuten Videos schauen.
Für den Algorithmus sind die Personen, die ununterbrochen Videos gucken, quasi ideale Zuschauer. Und weil Menschen, die so sind, anscheinend dazu tendieren, verschwörungstheoretische Videos zu schauen, bewertet der Algorithmus ihr Nutzerverhalten als gut. Eine Spirale mit Folgen für uns alle wird in Gang gesetzt. Chachelot beschreibt sie auf Twitter so.
Die YouTuber merken das und produzieren mehr von diesen Inhalten, nur damit die Zuschauer sich noch länger mit diesen Inhalten beschäftigen. Und dann geht es wieder von vorne los.
Der Kreislauf soll nun unterbrochen werden. Chachelot freut sich.
Statt die Schwächsten zu verführen, wird uns die Technologie befähigen. Die Algorithmen werden Tausende davor bewahren, Irrwege zu gehen.
YouTube schraubt endlich am Algorithmus. Hurra! Aber tut der Internetgigant das aus purer Menschenliebe?
Matthias Finger, über YouTube und die Algorithmen, die dafür sorgen, dass Verschwörungstheorien viel zu viel Raum bekommen. YouTube ändert jetzt also seinen Algorithmus, haben wir gehört, aber was bringt das?
Das besprechen wir gleich mit dem Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser. Vorher nochmal Musik. Medo's Little Trap ist das experimentelle Musikprojekt des italienischen Künstlers Domenico Manelli. Für seinen neuen Song Dreaming on a Swing hat er sich eine Sängerin dazu geholt.
I wish to live in a dream and no care out tomorrow, floating slowly on a swing. Look away, a morning star. I wanna spread lies with a scream to forget all the sorrow. Lost myself in the steam, disappear in the dark with a candle. And the leaves like a phantom, a bit scrambled in a castle. Splashing of a fish, trying to catch the golden color in the depth of the sea as a gift for
Musik von Meadows Little Trap hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben ja gerade gehört, YouTube schraubt am Empfehlungsalgorithmus. Videos mit verschwörungstheoretischen Inhalten, beispielsweise die Erde ist flach, tödliche Impfstoffe oder das Märchen vom Klimawandel, die tauchten in der Vergangenheit öfter als andere Clips in den Empfehlungen auf. Also rechts neben dem Video, das wir gerade schauen, oder wurden gleich im Anschluss bei der Einstellung Autoplay ausgespielt.
Das also soll anders werden? Geht das überhaupt? Ist das genug? Berüchtigt ist YouTube ja für seine unzähligen Videos, in denen Verschwörungstheorien verbreitet werden und auch als Plattform für Rechtsextreme. Die Verbindung zwischen beiden untersucht der Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser von der Harvard University. Und von ihm wollten wir zunächst wissen, ob sich die Gruppe der Verschwörungstheoretiker und der Rechtsextremen bei YouTube überlappen und wenn ja, warum?
Ja. Also zumindest nach unserer Forschung, und das gilt sowohl für Deutschland als auch die USA, überlappen verschwörungstheoretische Kanäle auf YouTube sehr mit rechten und rechtsextremen Kanälen. In der Tat ist dies beispielsweise nicht der Fall, wenn wir uns dann linke oder linksextremere, linksradikale Kanäle anschauen. Und das gilt nicht auch nur für YouTube, sondern das gilt auch generell, wenn wir uns auch andere Plattformen anschauen, wie Facebook beispielsweise oder auch Twitter, dass es eine sehr große Affinität zwischen rechten Kanälen, zwischen rechten Nutzer, Nutzerinnen und Verschwörungstheorien gibt. Und in der Tat können wir das so nicht für eben beispielsweise das Linke oder auch das Zentrum oder die Mitte sozusagen feststellen.
Gibt es denn dafür eine Erklärung?
Im Grunde gehen eben viele Verschwörungstheorien, wenn man diesen auf den Grund geht, immer auf die Frage, irgendjemand steht ja dahinter. Dieser ganze große Anspruch des, wir erklären jetzt die Welt und wir finden jemanden oder eine Gruppe, die verantwortlich dafür ist, was für alles, was auf der Welt passiert, sei es 9/11, seien es Kriege, seien es kleine und seien es große politische Aktionen. Und die führt dann eben, oder die führen häufig im verschwörungstheoretischen Bereich eben leider oder zurück auf sehr antisemitische Themen, antisemitische Argumentationen. Und ich würde sagen, da gibt es schon in der Regel so diese Überlappung, dass eben gerade auch recht extreme, rechtsradikale Akteure eben sich auch Verschwörungstheorien bemühen, um sozusagen das eigene Weltbild dann noch zu erklären, beziehungsweise den eigenen Rassismus beispielsweise zu erklären. Und da kommen schon unterschiedliche Sachen zusammen.
Wie stark beeinflusst denn YouTube aus Ihrer Sicht die politische Meinungsbildung? Prägt das die Gesellschaft?
Da wäre ich sehr vorsichtig, ganz einfach, weil wir einfach aus einer Kommunikationswissenschaft heraus wissen, dass es sehr viele unterschiedliche Quellen gibt, woraus Menschen sozusagen Informationen schöpfen. Wir wissen auf jeden Fall, dass ein bestimmter Prozentteil in Deutschland YouTube zum Informationen, zu Nachrichten nutzt, also für Nachrichten nutzt. Gleichermaßen natürlich nutzen viel mehr Menschen klassische Nachrichten, sei es TV, sei es Radio, sei es eben Online-Nachrichten. Und inwieweit dann noch YouTube dann Einfluss darauf hat, ob auf die Meinungsbildung, das ist sehr schwierig. Ich denke, dass YouTube in individuellen Fällen auf jeden Fall einen Einfluss haben kann und auf jeden Fall auch schon gehabt hat. Aber inwieweit es dann sozusagen gesellschaftlich der Fall ist, ist sehr schwer zu sagen.
Wobei es ja trotzdem, es gibt ja Studien, eine zum Beispiel soll besagen, dass 50% aller Amerikaner schon mal einer Verschwörungstheorie angehangen sind. Und es gibt ja auch Studien, die da schon einen Zusammenhang zu YouTube herstellen. Guillaume Chazelot hat ja zum Beispiel auch diesen Fall eines guten Freundes geschildert, der, glaube ich, durch so einen Schicksalsschlag so die Kontrolle über sein Leben ein bisschen verloren hat, nur noch bei YouTube rumgehangen hat und dann so nach und nach auf einmal diesen Verschwörungstheorien anhing. Da ist ja, gut, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, was er da nennt, aber ich glaube, da ist man sich doch einigermaßen einig, dass das schon irgendwie zusammenhängt.
Kann man natürlich so sehen. Ich werde immer ein bisschen vorsichtig, ganz einfach auch aus dem Beispiel heraus, weil man auch gleichermaßen die Perspektive vertreten kann, ja, YouTube hat dann da auf jeden Fall eine Funktion in dieser Geschichte, aber es sind natürlich auch bestimmte individuelle Prädispositionen, die dazu führen, dass man erstmal in der Situation ist, dass man sich sozusagen diesen Verschwörungstheorien dann öffnet, dass man auf YouTube immer weiterklickt und YouTube zwingt eine ja nicht dazu, sozusagen diese ganzen Videos zu schauen und vor allem, das ist ja dann der nächste Schritt, das auch zu glauben. Also man kann ja diese ganzen Videos schauen und sich denken, naja, ist halt Quatsch. Das dann aber auch zu glauben und in das eigene Weltbild sozusagen zu inkorporieren, ist, denke ich, eine andere Geschichte. Und die Frage ist natürlich auch, inwieweit ist YouTube eigentlich oder ist YouTube für Verschwörungstheorien verantwortlich? Diese Studie, die Sie angesprochen haben beispielsweise, ist eigentlich schon noch vor YouTube entstanden. Und da ist dann eben die Frage, welche Funktion haben Verschwörungstheorien eigentlich in der Gesellschaft? Und wenn wir so auf die Geschichte von Verschwörungstheorien zurückschauen, dann sehen wir eigentlich, dass Verschwörungstheorien eigentlich schon immer irgendwie in der Menschheitsgeschichte sozusagen ein Teil der Geschichte waren. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, sozusagen zu viel Verantwortung auf YouTube zu geben und sozusagen uns selbst komplett rauszunehmen. Und gleichermaßen sollten wir YouTube dann bei der Verantwortung packen, wenn etwas wirklich nicht so richtig läuft, wie wir uns das vorstellen.
Aber wenn man zum Beispiel mal so eine Verschwörungstheorie nimmt wie diese Flat-Earth-Theorie, ich kann mir die ehrlich gesagt ohne YouTube gar nicht vorstellen, dass die überhaupt eine Art von Verbreitung gefunden hätte. Also, weil genau da ist doch dieser Punkt, da wird dann in kleinen Videos erklärt und dann gibt's irgendwelche prominenten Rapper, die auf einmal an die Flat-Earth-Theorie glauben und das dann wiederum verbreiten. Und mir würde gar nicht klar, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das ohne YouTube passiert wäre.
Das ist durchaus denkbar. Gleichermaßen ist natürlich YouTube ein Puzzlestück so in dieser Internetökonomie. Ne? Also beispielsweise, wir haben Flat-Earth-Theorien auf 4chan beispielsweise, wir haben Flat Earth auf Reddit, wir haben Flat Earth auf Facebook, wir haben Flat Earth auf Twitter und dann wahrscheinlich noch auf allen, und dann gibt es da wahrscheinlich auch noch oder bestimmt eigene Foren dazu. Und YouTube ist eben ein bestimmtes Puzzlestück in diesem ganzen Internetsystem. Und da muss man dann natürlich schon schauen, welche Verantwortung hat YouTube da. Und die Frage ist natürlich auch, was können wir eigentlich realistisch dagegen unternehmen? Weil dass Flat Earth sozusagen Quatsch ist. Klar, das ist geschenkt. Aber gleichermaßen wollen wir daraus sozusagen schließen, dass wir sozusagen Menschen verbieten, Flat Earth Videos zu schauen. Und das ist natürlich auch wieder schwierig. Dann ist die Idee von YouTube eben, das sozusagen aus dem Algorithmus herauszunehmen, schon eine gute, auch wenn die freilich viel zu spät kommt.
Halten Sie das für einen großen, wichtigen Schritt?
Ich halte das auf jeden Fall für einen Schritt in die richtige Richtung. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, inwieweit das Einfluss darauf haben wird, wie Nutzer, Nutzerinnen YouTube nutzen, darüber können wir natürlich nichts sagen. Also ich habe mal selbst das ausprobiert und bin beispielsweise immer noch auf Videos von den sogenannten Flat Earthern gelandet. Ich glaube, die Frage oder die große Problematik ist eigentlich vielmehr, was sind Verschwörungstheorien eigentlich? Und darauf hat YouTube keine wirkliche Antwort gegeben. Die haben Beispiele gegeben, also beispielsweise Videos zu 9/11, eben dieses sogenannte Flat Earth Videos oder eben zu bestimmten Krankheiten. Aber die Frage ist eigentlich eher, wie YouTube eigentlich diese identifiziert. Weil natürlich hat YouTube mehrere Sprachen auf der Plattform und ganz viele Videos werden ja auch manchmal nur sehr kryptisch beschrieben. Und insofern ist da eigentlich eher die Frage, wie kann man eigentlich dieser Masse an Videos, die permanent hochgeladen wird, eigentlich irgendwie gerecht werden?
Würden Sie die Tatsache, dass YouTube jetzt eben diesen Algorithmus geändert hat, damit erklären, dass man das sozusagen gemacht hat, weil drohende politische Regulierung in Sicht war? Oder gehen Sie davon aus, dass YouTube einfach allein darüber entscheidet, wie solche Kommunikation abzulaufen hat im Netzwerk und wie nicht?
Ich halte es für plausibel, dass die Reaktion YouTubes auf, also eine Reaktion auf politischen Druck ist, auf gesellschaftlichen Druck, der sowohl in Europa als auch in den USA stetig zunimmt. Natürlich in Europa noch mit mehr politischem Werf. Aber gleichermaßen gilt es auch, oder merkt man auch in den USA, dass der Wille zu Regulierung stärker wird und dass die Plattformen mehr unternehmen, um dem vorzubeugen. Und natürlich wissen kann man es nicht, aber es klingt zumindest sehr plausibel, dass YouTubes Reaktion auf jeden Fall dem politischen und gesellschaftlichen Druck geschuldet ist.
Zum Abschluss nochmal gefragt, was wünschen Sie sich denn von YouTube? Wie sollen die in Zukunft sich vielleicht entwickeln? Und es kann ja nicht darum gehen, dass YouTube zum großen Zensor wird. Tun sie ja auch nicht mit so einer kleinen Algorithmusveränderung. Aber in welche Richtung sollte sich vielleicht wünschenswerterweise YouTube entwickeln?
Ich würde mir wünschen, dass YouTube sich in die Richtung entwickelt, dass sie ihren Algorithmus als nicht neutral behandeln. Also Algorithmen sind eh nie neutral, aber vor allem in dem Moment, in dem man Politik, und ich rechne jetzt Verschwörungstheorien im weitesten Rahmen zu politischen Themen dazu, mit beispielsweise Unterhaltungsangeboten wie Computerspielen, wie Make-up-Tipps, wie Musik oder Sport gleichsetzt und immer versucht, die Leute stetig bei der Stange zu halten mit neuen Videos, mit vielleicht auch noch schockierenderen Videos, das ist, denke ich, nicht der richtige Weg. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass YouTube versteht, dass Politik einfach ein anderes Feld ist, wo diese gängige Idee von, wir empfehlen einfach immer weitere Videos und die dann schnell eben im verschwörungstheoretischen oder aber auch rechten Bereich landen, dass sie da eben Einhalt gebieten, dass sie da verstehen, dass Algorithmen einfach anders zu funktionieren haben, weil man eine andere gesellschaftliche Verantwortung hat als eben beispielsweise bei Computerspielen oder Sport.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser von der Harvard-Universität über den Einfluss von YouTube auf die Gesellschaft.
Mal sehen, wie das weitergeht mit den Großen des Internets. Vielleicht verstehen sie ja doch noch, dass sie helfen müssen, die Welt zu retten und sie eigentlich nicht kaputt machen dürfen. Was ich in diesem Zusammenhang so ganz interessant fand, das dahinterstehende Weltbild oder Menschenbild, ne? Jonas Kaiser hat ja davor gewarnt, die Menschen für allzu beeinflussbar zu halten. Ich selber halte mich zum Beispiel gar nicht für beeinflussbar. Alle anderen sind natürlich manipulierbar. Ne? So. Und jetzt, wo ich das sage, kommt mir das schon ziemlich dumm vor.
Man denkt aber, man ist selbst so schlau, nur die anderen sind es nicht.
Genau. Wie ist das bei dir? Hältst du dich für gefährdet, also für manipulierbar letztendlich so durchs Netz oder durch YouTube?
Theoretisch ja. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Studie vom Hans-Bredow-Institut, allerdings eine qualitative Studie, und die haben herausgefunden, dass man nicht so beeinflussbar ist, weil man ja viele, viele andere Quellen hat, also offline, Zeitung, Fernsehen, auch Menschen um sich herum. Und insofern sage ich theoretisch ja, weil man ja immer wieder aufgefangen wird von seinem Umfeld. Aber was ich schon glaube, ist, dass es einen schon aufheizen kann. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel so rechtsradikal ist oder sagen wir mal bestimmte extreme Ansichten hat, kann ja in alle Richtungen gehen und man wird immer wieder bestätigt durch seine Blase, glaube ich schon, dass das zu einer Wahrnehmungsverzerrung führen kann.
Und das ist natürlich auch, ich meine, wenn Leute 10 Stunden am Tag YouTube-Videos gucken, egal was sie da gucken, natürlich macht es irgendwas mit ihnen. Unbedingt was Schlechtes ist, weiß ich nicht. Kommt natürlich dann darauf an, was sie da sehen. Ne?
Das ist eben das große Problem, dass es, glaube ich, immer noch nicht so richtig erforscht ist. Man versucht sich immer weiter daran, eben da Erkenntnisse zu finden, aber so richtig erforscht, wie es jetzt genau funktioniert, ist es eben immer noch nicht.
Neulich sind mir wieder schöne Videos angezeigt worden, fällt mir gerade noch so ein. So die 5 unheimlichsten Videos, die je gedreht wurden, die waren alle fake natürlich. Da tauchten immer so Geister auf und sowas und waren so ganz schlecht, so übergeblendet. Dachte auch so, warum guckst du dir sowas überhaupt an? Ich meine, wenn man es nicht angucken würde, dann würde es auch nicht gezeigt werden und dann hätte es auch keine Auswirkungen auf den Algorithmus. Aber also irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach der Sensation ist man dann natürlich auch immer. Ne? Naja, so viel dazu. Vielleicht erstmal wieder Musik. Hier ist Glacier. We'll be right back.
Von solchen Wetterbedingungen sind wir im Moment hier weit entfernt. Waiting for the rain, it's cold, heißt dieses Stück vom schwedischen Elektromusiker Glacier, der auf seinem neuesten Album Bath über ein Dutzend Songs veröffentlicht hat, die sich mit dem Thema Kälte oder Frieren beschäftigen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Azadeh Peshman. Hallo, guten Tag.
Hallo. Hallo. Trolle, die in sozialen Netzwerken ihr Unwesen treiben, frauenfeindliche und rassistische Aussagen in die Timeline spülen, das ist nicht nur in dieser Sendung immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Überrascht und vor allem beschäftigt haben in dieser Woche aber Männer, die sich in einer französischen Facebook-Gruppe über Jahre hinweg organisiert und Frauen im Netz gezielt angefeindet haben. Die Ligue du LOL. Azadeh, wer sind die Mitglieder dieser Gruppe?
Das sind nicht wie üblich sonst Männer, die sich hinter Anonymität verstecken, sondern französische Journalisten, unter anderem bei der Zeitung La Libération. Die Opfer sind meistens aber genauso bekannt, meistens Journalistinnen und Bloggerinnen, wie zum Beispiel Capucine Piot, die wegen der Angriffe in psychologischer Behandlung war.
Meine Stimme zittert immer noch, wenn ich darüber spreche. Ich habe mich eine sehr lange Zeit selbst nicht mehr gemocht. Dafür hat mich bis heute niemand von denen um Verzeihung gebeten.
Sagt die Beauty-Bloggerin Capucine Piot.
Normalerweise müssen ja diejenigen, die das Internet mit rassistischen oder sexistischen Kommentaren füllen, selten mit Konsequenzen rechnen. Welche Folgen hatte es denn aber in diesem Fall?
Das ist tatsächlich einer der wenigen Fälle, in denen die Vorgesetzten Konsequenzen gezogen haben. Vincent Glad, der die Ligue du LOL gegründet hat, wird definitiv keine Aufträge mehr bei der Zeitung La Libération bekommen. Der Chefredakteur des Musikmagazins Les Inrecuptibles, David Dusset, muss sich jetzt zwangsweise in den Urlaub begeben. Strafrechtliche Konsequenzen hat das Ganze nicht, obwohl Cybermobbing in Frankreich strafbar ist. Aber die Vorfälle sind zum Großteil verjährt. Immerhin gibt es die Gruppe auch schon seit 2009.
Ein anderes Thema hat auch für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt in dieser Woche, nämlich ein Dokument namens Framing Manual für die ARD, das zeigen soll, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein besseres oder angemesseneres Licht rückt. Erstellt wurde es von der Sprachforscherin Elisabeth Wehling. Gestritten wurde schon darüber, was es eigentlich ist. Was ist es, ein Handbuch oder ein Gutachten?
Es ist ein internes Handbuch, also nicht öffentlich zugänglich. Insofern habe ich es auch nicht gelesen. Aber laut Berichten geht es darum, wie man sprachlich versucht, die öffentlich-rechtlichen Sender wieder für diejenigen interessant zu machen, die sie eigentlich schon längst abgeschrieben haben. Konkret soll man demnach auf Wörter wie Staatsfunk und Zwangsgebühren verzichten und stattdessen lieber von einem gesellschaftlichen Miteinander sprechen, von unserem Rundfunk ARD, um wieder mehr Nähe zum Bürger herzustellen. Darauf gab es heftige Reaktionen. Als Sektenschrift wurden manche Formulierungen in diesem Handbuch bezeichnet. Spiegel Online-Kolumnist Jan Fleischauer findet, dass wir die Macht der Sprache überschätzen. Die ARD-Generalsekretärin Susanne Pfarb hat im Interview mit Media nochmal betont, dass jeder so reden darf, wie er oder sie möchte und dass das Gutachten eine Diskussionsgrundlage sein soll, aber keine Anweisung für die Mitarbeitenden.
Das ist doch nett. Zu einem anderen Thema. Kaum einer von uns kann ohne sie leben. Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Diese Unternehmen sind mit ihren Dienstleistungen schon sehr in unser Leben eingedrungen, dass ein Leben ohne sie eigentlich kaum vorstellbar ist. Die Journalistin Kashmir Hill hat es trotzdem versucht.
Und das über mehrere Wochen hinweg, wobei sie immer jeweils auf einen Dienst verzichtet hat. Dann kamen die jeweils anderen dazu. Dazu hat sie sogar mit einem Blog-Experten zusammengearbeitet, der eine Software gebaut hat, die alle Verbindungen blockiert hat.
Also sie hat den Stecker gezogen. Wie war denn das Leben ohne die großen 5 Tech-Unternehmen?
Kashmir Hill meint, es war die Hölle. Sie konnte nicht nur die konkreten Dienste und Produkte der Unternehmen nicht nutzen, wie zum Beispiel Alexa, sondern auch Produkte, die gar nicht selbst zu Amazon gehören, deren Daten aber von Amazon gehostet werden. Netflix zum Beispiel. Abgesehen von den ausführlichen Artikeln hat sie zu jeder Woche ein Video gemacht, das sowohl die technische Seite zeigt, als auch die Auswirkungen auf ihr persönliches Leben. Es lohnt sich also, das Ganze anzuschauen.
Und dann vielleicht nachzumachen. Azadeh Peshman mit den Medien und Meinungen der Woche. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Thank you.
Wer dachte, Instagram kann nur Foodporn und Mode, der liegt falsch. Der Fotoplattform verdanken wir auch modernen Jazz. Das Duo Melinda und Maciek hat sich vor einem Jahr zufällig bei Instagram kennengelernt. Melinda Ligetti aus Italien spielt diverse Instrumente, komponiert und produziert. Maciek Czieslak kommt aus Polen, spielt Schlagzeug. Zusammen haben sie ein Album aufgenommen und daraus haben wir einen Song gehört. Ein Song namens Quick Turn.
Breitbandbesprechung.
Das freie Internet ist in Gefahr, mal wieder. Diesmal kommt die Bedrohung direkt aus der Politik, mal wieder. So zumindest die Kritiker der EU-Urheberrechtsreform, auf die sich die Mitgliedstaaten nach langen Debatten in dieser Woche geeinigt haben.
Umstritten sind vor allem zwei Artikel im Gesetzestext. Der Artikel 11, der die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger vorsieht. Demnach dürften Suchmaschinen oder Websites künftig keine Titel oder ganze Sätze mehr anzeigen, wenn sie keine Lizenzen von den Rechteinhabern, also sprich in der Regel von den Verlagen, erworben haben. Wer online auf Texte anderer verweisen will, darf dann nur noch einzelne Worte oder kurze Textausschnitte anzeigen.
Ja, und der andere Artikel, der umstritten ist, ist der Artikel 13, der regelt, wie Plattformen Urheberrechtsverletzungen verhindern sollen, bevor sie eingetreten sind. Und zwar, indem sie unterbinden, dass Inhalte unrechtmäßig hochgeladen werden. Laut Kritikern geht das nur mit sogenannten Upload-Filtern. Auch Deutschland hat für diese Reform des Urheberrechts gestimmt, was uns hier bei Breitband verwundert hat, denn im Koalitionsvertrag von CDU und CSU hat man sich ja eigentlich darauf geeinigt, dass man eine, Zitat, Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern als unverhältnismäßig ablehnt.
Ja, und wir haben darüber mit einem der Kritiker der Reform gesprochen, mit Markus Beckedahl vom Blog netzpolitik.org. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob es denn vielleicht doch auch ohne Upload-Filter geht.
Also wenn man sich diesen Text, der in Artikel 13 auf EU-Ebene jetzt verhandelt wurde, genau durchliest, dann kommt man zu dem Schluss, dass das technisch gesehen eigentlich nur mit Upload-Filter-Technologien machbar ist. Die Befürworter sehen das ganz anders, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Axel Voss, der Berichterstatter des EU-Parlaments, ein CDU-CSU-Abgeordneter, dass der wirklich verstanden hat, worum es geht. Wir mussten ihm noch vor ein paar Monaten in dieser Debatte erklären, dass man bei der Wikipedia auch Sachen hochladen kann. Das war ihm bis dahin nicht bewusst. Das fanden wir schon ziemlich schockierend für die Person, die dafür verantwortlich ist. Andererseits gibt es bei der Urheberrechtsfrage halt einen Graben in fast allen Parteien zwischen, sagen wir mal, Team Internet und Team, ja, klassische Medien oder klassische Urheber. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, die CDU, CSU ist jetzt geschlossen, steht jetzt geschlossen hinter Axel Voss. Das mag im Europaparlament so gewesen sein, weil alle CDU-Abgeordneten und CSU-Abgeordneten für ihn, mit ihm gestimmt hatten. Aber in Deutschland gibt es viele prominente CDUler und CSUler, die sagen, nee, sie sind damit nicht einverstanden.
Die Riege der Kritiker ist tatsächlich ja breit, reicht auch von NGOs, Aktivisten, Start-ups, großen Netzfirmen, Nutzerinnen bis eben hin zu Politikern quer durch die Parteien. Auch die Digitalstaatsministerin Dorothee Beer ist dagegen, die ja auch aus der Union kommt, aus der CSU. Trotzdem scheint es so, als würde jede Kritik, sei sie noch so begründet, nicht mal gehört, geschweige denn darüber diskutiert. Woran liegt das? Fühlt man sich da ohnmächtig auch?
Ich glaube, das lag und liegt an dem sehr erfolgreichen Narrativ der Befürworter dieser EU-Urheberrechtsreform, dass man damit gegen Google und Facebook vorgehen wird. Und die Interessen der Urheber und Rechteinhaber gegenüber dieser großen US-Tech-Plattformen durchsetzen wird. Und dass alle, die irgendwas zu kritisieren haben, irgendwie eine andere Position haben, andere Vorstellungen, andere Bedürfnisse, andere Argumente von Google und Facebook gekauft sind. Also es war schon von vornherein diese komplette Debatte über wir gegen die, wer nicht für uns ist, ist mit den anderen. Und da fällt es natürlich, sagen wir mal, bei so einer Lobbyübermacht der Verleger, der Medienverbände, der großen Medien, also eigentlich der ganzen Rechteindustrie, die ganz selbstlos dann natürlich auch über eine hohe Publikationsmacht verfügt. Also das machte es eigentlich allen Kritikern immer schwer zu argumentieren, warum diese, technisch betrachtet, diese Upload-Filter eine ganze schöne Gefahr darstellen. weil man sich gleichzeitig immer noch verteidigen musste, sodass man eigentlich nichts mit Google und Facebook und deren Interessen zu tun hat, aber sich darum kümmert oder sich darum sorgt, dass das ganze Internet, wie es so funktioniert, betroffen ist, weil wenn man halt auf Google und Facebook schießt und die falschen Instrumente wählt, dann trifft man halt den ganzen Rest mit und dann sind wir mit unserem Blog möglicherweise auch Betroffene.
Du hattest schon die Unkenntnis erwähnt, die zum Teil zutage getreten ist bei etwa dem Verhandlungsführer der EVP, Axel Voss. Du hattest ein Beispiel genannt, es gibt noch andere, also zum Beispiel, dass er deutlich gemacht hat, dass er gar nicht weiß, welchen Einfluss so ein Gesetz etwa beim Thema Sport hat. Also stellt man ein Foto von einer Sportveranstaltung online, kann das sofort eine Urheberrechtsverletzung sein. Ihr selbst habt den EU-Vizepräsident Andrus Ansip auf Twitter vorgeführt oder kritisiert, der fälschlicherweise behauptet hat, Bilder in Memes seien nicht urheberrechtsgeschützt. Sind diese Politiker tatsächlich unwissend, was ja schon Skandal genug wäre, oder ist das wirklich eine vorsätzliche Täuschung?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gab aber so eine ganze Menge Fälle, wo wir das Gefühl hatten, Politikern ist eigentlich gar nicht bewusst, was sie da machen. Die haben immer nur so die klassische alte Welt im Kopf, den James-Bond-Film, der geschützt werden muss, das neue Madonna-Album, was geschützt werden muss. Aber sie waren selbst immer sehr aktiv dabei, Meme auf Facebook zu teilen, die im Wahlkampf verwendet wurden. Es gab bei Axel Voss dann mal den Vorwurf von, ich glaube, BuzzFeed News Deutschland, die halt mal geguckt hatten, so hey, also auf der Facebook-Seite von Axel Voss sind eine ganze Menge Urheberrechtsverletzungen, Meme, Bilder, die er da verwendet, wo er wahrscheinlich nicht wie jeder andere Nutzer vorher die Rechte geklärt hat. Und als man dann Axel Voss damit konfrontierte, verschwanden diese ganzen Sachen, die ja eigentlich auch so ein Eingeständnis waren von denen, ja, wahrscheinlich hatten sie recht, aber ich nehme jetzt dazu keine Stellung, weil ich halte hier die alte Linie durch. Also das zeigt eher, dass da eine ziemliche Naivität vorliegt, eine ziemliche Unwissenheit, dass Urheberrecht selbst tierisch komplex ist, jetzt noch komplexer wird und man sich halt einfach instrumentalisieren lassen von Lobbys, die sehr einflussreich sind, die gute Narrative hatten und man vielleicht auch, also es noch nicht mal bösartig gemeint hat, sondern einfach denkt, man schützt jetzt hier die Kultur gegen diese amerikanischen großen Riesen und sich eher als Hüter der Wahrheit und der Freiheit sieht, aber vollkommen ohne Ahnung dasteht, welche Auswirkungen technischer Natur die Entscheidungen haben, die sie dort tätigen.
Sagt Markus Beckedahl vom Blog netzpolitik.org. Wir danken für das Gespräch.
Bundesweit wird jetzt zu Demonstrationen aufgerufen, um diese Reform doch noch zu verhindern. Denn die Kritiker befürchten, dass diese Upload-Filter, wenn sie denn kommen, zu Zensur von Inhalten führen werden. Die endgültige Abstimmung folgt dann in wenigen Wochen.
Ja, und ich habe noch was gelernt in diesem Interview mit Markus Beckedahl, nämlich, dass sich Politiker auf EU-Ebene, anders als ich zum Beispiel dachte, nicht daran halten müssen, was eine nationale Regierungskoalition bei uns, also ich hatte das vorhin falsch gesagt, bei uns zwischen Unionsparteien und SPD, was so eine Regierungskoalition national vereinbart. Sprich, dass ich etwa Upload-Filter, dass man die nicht haben möchte, kann man national beschließen. Heißt aber nicht, dass man in Brüssel dann Gesetze erlassen kann, wo Kritiker sagen, die führen zu Upload-Filtern.
Ja, und was ich gelernt habe, vielleicht nicht aus diesem Gespräch, aber so insgesamt, so als kleiner Blogger scheint einen das ja nicht zu betreffen. Das Ganze trifft ja erst so ab einer gewissen Größe wohl zu. Ich kann also mit meinen, glaube ich, 12 Lesern im Monat oder so weiterschreiben im Internet. Wir machen weiter mit Musik. Hier ist Yumenoma aus Japan, Constellation of Music. Der japanische Produzent Shinya Nakashima, aka Yumenoma, holt sich gern verschiedene Musiker in sein Studio, um seine Ideen zu realisieren. Dabei legt er auch gerne selbst Hand an. Auf der neuesten EP spielt er zum Beispiel Synthesizer und Bass. Und für den Gesang konnte er Matsumoto Naoko gewinnen, die ihre Musik gern als Idiot-Pop bezeichnet. Herausgekommen ist eine wunderbar seltsame Indie-Pop-Variante. Constellations of Music hieß dieses Stück. Und ich habe es schon gerade gesagt, Huvera, während die Musik lief, hört sich so ein bisschen an wie 70er Jahre Erotikmusik, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Breitband Podcast Kritik.
Es ist einer der größten Betrugsfälle des Silicon Valleys, die Geschichte von Elizabeth Holmes und ihrem Unternehmen Theranos. Einst galten sie als die neuen Hoffnungsträger der Medizin, denn das Startup hatte angeblich ein Gerät entwickelt, mit dem man sekundenschnell mehr als 70 Tests mit nur wenigen Tropfen Blut machen kann. Doch 2050 hat sich dann herausgestellt, so ein Wundergerät hat es nie gegeben.
Bis dahin hatte das Unternehmen von seinen Investoren schon mehrere Millionen Dollar eingesammelt. Ein Jahr später begannen die US-Börsenaufsicht und das Justizministerium der USA mit Ermittlungen gegen Theranos und seine Gründerin. Wie es soweit kommen konnte, versucht nun der ABC News Podcast The Dropout zu erklären. 4 von 6 Folgen wurden schon veröffentlicht. Carina Frohn hat reingehört.
Did it concern you that a number of tests weren't working?
12 Anwälte befragen im Sommer 2017 Elizabeth Holmes, die Gründerin des Medizin-Startups Theranos. Das Unternehmen hätte Fehler gemacht, aber alle haben gedacht, sie täten das Richtige, sagt Holmes unter Eid. Die Anwälte wollen herausfinden, ob die Angeklagte und ihr Team zu den größten Hochstaplern ihrer Zeit zählen. Dafür könnte Holmes bis zu 20 Jahre im Gefängnis landen. Die Geschichte vom Aufstieg und Fall einer der jüngsten Milliardärinnen erzählt der ABC News Podcast The Dropout.
This is the story of the rise and fall of the world's youngest self-made female billionaire.
Es ist nicht lange her, da wurde Elizabeth Holmes als Wunderkind der Medizintechnologie gefeiert. Das Porträt der jungen Frau zieht die Cover von Wirtschaftsmagazinen. Eines titelt sogar The Next Steve Jobs. Holmes scheint auch äußerlich eine Kopie des Tech-Visionärs werden zu wollen. Wie der Apple-Gründer trägt sie auf einmal schwarze Rollkragenpullover und wirbt von ihrem Vorbild Mitarbeiter ab, wie Produktdesignerin Anna Areola.
Elizabeth was very obsessed with Apple. A lot of the folk that she hired during our period were ex-Apple.
Mit ihrer Idee will Elizabeth Holmes Millionen Patienten die Angst vor schmerzhaften Bluttests nehmen. Ein von ihr entwickelter Abnahmestift soll nur wenige Tropfen Blut abzapfen, um daran mehr als 70 verschiedene Tests innerhalb von wenigen Minuten durchführen zu können. Von Geschlechtskrankheiten über Diabetes bis hin zu Krebs. So zumindest die Theorie. Ihre charmante Art begeistert Hilfesuchende und überzeugt auch die Investoren von ihrem Schwindel, erzählt Podcast-Host Rebecca Jarvis.
She was charming and convincing, and early supporters were dazzled. Elizabeth also seemed to know the power of a good story. Like this moving anecdote about her uncle, which came up again and again.
In der Öffentlichkeit erzählt Holmes immer wieder von ihrem Onkel. Der ist viel zu plötzlich an Krebs gestorben. Verlust wird ihr Mantra. Er inspiriert die vermeintliche Revolutionärin zu ihrem Wundertestgerät. Investoren fressen ihr aus der Hand, der Visionärin im Steve Jobs-Gewand mit der traurigen Geschichte. Und sie überschütten Theranos jahrelang mit mehreren Millionen Dollar, ohne auch nur annähernd zu wissen, wie und ob das Produkt funktioniert. Für Holmes wird ein Traum wahr, wollte sie doch schon als Kind reich sein, erklärt Wall Street Journal Reporter John Carreyrou.
What do you think it was about money?
There's an anecdote where she's 9 or 10 years old and she is asked by a relative the question that every boy and girl is asked eventually, which is, what do you want to do when you grow up? And she answers immediately, I want to be a billionaire.
Der Podcast The Dropout sucht die Gründe für Holmes vermuteten massiven Betrug und will sie in einer Kindheitsfantasie finden. Erste Anzeichen für das böse Mastermind Elizabeth Holmes soll es also schon in ihrer Jugend gegeben haben.
That fierce ambition came out in
school. Ein Klischee, gleich zu Beginn des Podcasts. The Dropout geht chronologisch vor. Kindheit, Studienzeit, Firmenwachstum und die finale Enthüllung, dass alles ein großer Betrug ist. Übrigens 2015 durch besagten Wall Street Reporter John Carreyrou. Doch genau diese Erzählweise wirkt hier einfach langweilig, unkreativ und sehr vorhersehbar. Dabei besitzt die Geschichte alle Zutaten, die ein packender Krimi braucht.
There was an office romance. billions of dollars at stake.
Everyone who invested in Theranos lost it all.
Geld, Romantik, Tragödie, Tod, Täuschung, alles da. Getragen wird der Podcast aber nicht von der Persönlichkeit der Moderatorin, die tritt fast völlig in den Hintergrund, sondern durch den geschickten Einsatz von spannungserzeugender Musik und zahlreichen Zeugenaussagen. Doch The Dropout wirkt dadurch überladen und es ist nicht immer einfach, der Geschichte zu folgen. Allein in den ersten 4 Episoden kommen fast 30 Personen zu Wort. Damit bleibt nicht genug Platz für die zahlreichen und gut recherchierten Details. In der Episode 2 geht es zum Beispiel nicht nur um einen Deal mit einer der größten US-amerikanischen Apothekenketten und ein Liebesverhältnis von Holmes mit einem Kollegen. Fast beiläufig wird auch noch die Geschichte von Ian Gibbons erzählt, einem der führenden Wissenschaftler bei Theranos, der laut seiner Frau Rochelle aus Angst vor Elizabeth Holmes Selbstmord begangen hat.
According to Rochelle, the pressure of the trial and Elizabeth's relentless intimidation tactics put him over the edge.
Ein stärkerer Fokus auf einzelne Aspekte hätte dem Podcast gut getan. Zumal es bereits zahlreiche Artikel, ein Buch und eine Dokumentation gibt, die sich mit der Geschichte von Theranos beschäftigen. Das wirklich Faszinierende und Neue bei The Dropout sind die Aufnahmen der Befragung von Elizabeth Holmes. Die gab es sonst noch nirgendwo zu hören. Aber gerade die tauchen nur selten auf. Eindeutig verschenktes Potenzial.
Eine enttäuschte Carina Frohn über den ABC News Podcast The Dropout. Martin, wäre es was für dich?
Also so eigentlich würde ich sagen ja, aber ich habe in letzter Zeit so was ein bisschen Unangenehmes festgestellt. Ich habe abends immer Podcasts gehört, wirklich im Bett, also mit Kopfhörer und so. Und das ist für mich echt inzwischen wie eine Schlaftablette, egal wie spannend die sind. Da geht es mir so ähnlich wie mit Hörspielen oder so. Ich lege mich dahin und ich habe diese angenehmen Stimmen und dann ist wirklich nach 2, 3, 4 Minuten, ich mache die Augen zu und dann bin ich weg. Und irgendwann wache ich später nochmal auf und es säuselt vielleicht immer noch so im Kopfhörer und so. Also furchtbar.
Aber mit dem Breitband-Podcast kann das auf keinen Fall passieren. Den gibt es nämlich gleich nach dieser Sendung. Diese Ausgabe ist jetzt am Ende. Vera Linz und
Martin Böttcher sagen Tschüss. Und ja, nach den Nachrichten gleich hier gibt es das Theatermagazin Rang 1. Heute mit André Mumort. Unter anderem mit einem Besuch beim Nordharzer Städtebund Theater.
Ja, und bei uns wird es hier zum Schluss farbenfroh. Mit Colors präsentiert das Netlabel Phonocake die neueste EP des finnischen Elektroproduzenten Matti T. Beim Hören der 4 Tracks versprechen die Macher positive Vibes mit ambivalenter Schönheit. Und damit wünschen wir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ja, tschüss.